Willkommen zu dieser ersten Online-Vorlesung. Ja, ich hoffe, es läuft alles gut. Ich bin natürlich sonst auch immer für Anregungen dankbar. Ja, wie auch bei einer normalen Vorlesung möchte ich jetzt zunächst mal ganz kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben das letzte Mal also begonnen, uns jetzt genauer die Viel-Elektron-Schrödinger-Gleichung anzuschauen. Ja, wir haben auch eingeführt den Spin. Wir haben jetzt eine Variable x eingeführt, die immer aus einem räumlichen Anteil r und dann eben dem Spinanteil s besteht. Ja, eine ganz wichtige Beobachtung, die wir dann gemacht haben, auch auf Seite 28 des Skripts, ist, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch sein muss. Wenn ich also sozusagen den Index von Atom i und Atom j vertausche, also diese Variablen in der Wellenfunktion vertausche, dann muss das Betragsquadrat der Wellenfunktion identisch sein. Und dann gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder die Wellenfunktionen sind identisch oder die Wellenfunktionen unterscheiden sich ums Vorzeichen. Und da wissen wir eben, weil die Elektronen Fermionen sind, wechselt das Vorzeichen, also wenn ich zwei Indizes vertausche. Ja, wir haben dann also eingeführt, dann normalisierte Vielteilchen-Elektronenfunktion, das dann die Gleichung 26 auf der Seite 29 und dann kurz drunter Gleichung 27 habe ich auch nochmal wiederholt den Viel-Elektron-Hamiltonien, also den zentralen Hamiltonien, den wir jetzt dann lösen werden unter verschiedenen Bedingungen. Ja, wir haben uns dann auch angeschaut, was für physikalisch oder chemisch bedeutsame Größen man extrahieren kann, wenn man so eine elektronische Strukturrechnung macht. Nicht wahr? Wenn man also dann die Schrödinger-Gleichung H mal Psi gleich E mal Psi lösen, dann hängt ja die Energie E, oder also mathematisch ist der Eigenwert, die hängt von den gesamten Atompositionen ab, also groß R1 bis groß Rn. Und diese Funktion eben wird ja, wie wir wissen, als Born-Oppenheimer-Oberfläche bezeichnet. Und ja, wir haben dann gesehen von ein paar ganz einfache Beispiele, also beispielsweise auf Seite 32 das Wasserstoffatom, dass wenn wir diese Born-Oppenheimer-Oberfläche kennen, dann können wir Dinge berechnen wie die Bindungsenergie oder die Atomisierungsenergie. Nicht wahr? Das ist dasselbe. Wenn ich sage Bindungsenergie, betrachte ich den Vorgang, wo zwei Elektronen zusammenkommen zwei Atome zusammenkommen und ein Molekül bilden. Oder die Atomization Energy wäre sozusagen, wenn ich ein Molekül habe und ich tue das auseinanderreißen in seine einzelnen Atome, aus denen es besteht. Und die Energie, die ich dazu brauche für dieses Auseinanderreißen, ist eben diese Atomisierungsenergie. Ja, wir haben dann auch gesehen, nicht wahr, in dieser Figur auf Seite 32, dass natürlich das Minimum dieser Potentialenergieoberfläche, das gibt uns auch dann die Bindungslänge an. Also wir können auch dann Aussagen machen über die Struktur von Molekülen und Festkörpern. Auf der nächsten Seite 33 haben wir uns dann eine ganz einfache chemische Reaktion angeschaut, so eine Austauschreaktion. Und ja, da kann man auch noch diese Potentialenergieoberfläche plotten und man kann also dann auf dieser Potentialenergieoberfläche die Reaktion verfolgen. Nicht wahr? Das ist ein Pfad, der in diesem langen, schmalen Tal da hochläuft und dann über diesen Gebirgspass, über diesen Sattelpunkt drüber geht, dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja, die Höhe von diesem Sattelpunkt, von diesem Gebirgspass, das ist auch eine wichtige Größe, das ist die Aktivierungsenergie, die dann bestimmt, wie schnell diese chemische Reaktion abläuft. Ja, zu guter Letzt auf Seite 34 haben wir uns dann auch noch ein Beispiel aus der Festkörperphysik angeschaut. Wenn wir diese Born-Oppenheimer Potentialenergieoberfläche kennen, dann können wir zum Beispiel voraussagen, was für Arten von kristallinen Strukturen existieren und für welche Lattice-Konstante deren Energie minimal ist. Und zum Beispiel, wenn wir dann mehrere Kristallstrukturen haben, dann können wir auch sagen, bei welchem Druck zum Beispiel die eine Kristallstruktur in die andere übergeht. Ja, wir haben uns dann auf Seite 36 das Variationsprinzip angeschaut, nicht wahr? Das besagt, dass diejenige Wellenfunktion, die den Erwartungswert der Energie minimisiert, dass das auch die Grundzustandswellenfunktion ist. Also auch diese Wellenfunktion, die eben eine Eigenfunktion der Schrödinger-Gleichung wäre, zum tiefsten Eigenwert, nicht wahr? Der die Bedeutung ja einer Energie hat. Ja, dieses Variationsprinzip kann man im Prinzip benutzen, um jede beliebige Wellenfunktion auszurechnen, nicht nur Grundzustände, sondern auch angeregte Zustände. Da hat man dann einfach noch zusätzliche Nebenbedingungen, nämlich eben die Orthogonalitätsbedingungen, dass die angeregten Zustände auf den energetisch tieferen orthogonal sein müssen. Und natürlich haben wir auch immer auch die Normalisierungsbedingungen, nicht wahr? Dass also unsere Vielteilchenwellenfunktion auf 1 normalisiert ist. Ja, dann auf Seite 38 haben wir uns Dichtematrizen angeschaut. Ja, man kann eine beliebige Dichtematrix aufstellen. Das ist wenig hilfreich. Die hängt dann sogar nur von der doppelten Anzahl von Variablen ab. Und das ist ja schon unser großes Problem mit den normalen Vielteilchenwellenfunktionen. Nicht wahr? Wenn wir n Elektronen haben, dann hängen die von 3n Variablen ab und sind damit sehr schwierig zu repräsentieren. Und die Dichtematrix zunächst mal würde die ganze Sache nur verschlimmern. Aber wir können dann eben diese sogenannten Reduced Density Matrices berechnen, wo man den Großteil der Variablen ausintegriert. Und ganz besonders wichtig sind eben die Einteilchen- und die Zweiteilchen-Dichtematrix. Wie man die berechnet, nicht wahr? Das steht auf der Seite 38 des Skripts. Die Einteilchendichtematrix, die hängt dann nur noch von zwei Variablen ab, x1 und x1'. Alle anderen wurden ausintegriert und die Zweiteilchendichtematrix hängt eben dann ab von x1, x2 und x1' und x2'. Ja, wenn man eine Wellenfunktion phi hat, nicht wahr, dann kann man mittels dieser Gleichung auf Seite 38 eben die Einteilchen- und Zweiteilchendichtematrix berechnen. In die umgekehrte Richtung ist es viel schwieriger zu gehen. Wenn wir also jetzt eine Einteilchendichtematrix zum Beispiel kennen, oder also wenn wir vermuten, das ist eine Einteilchendichtematrix im Sinne, wir kennen jetzt vielleicht nur eine Funktion, die eben auch von x1 und x1' abhängt. Die Frage ist dann, kann man eine Vielteilchenwellenfunktion finden, sodass, wenn man eben bei dieser Vielteilchenwellenfunktion gemäß dieser Formel auf Seite 38 alle Variablen außer x1 und x1' ausintegrieren würde, dass man dann wieder diese Dichtematrix bekommt. Ja, da ist das Problem die sogenannte N-Representability. Also ist es in der Tat nicht garantiert, wenn man eine beliebige Funktion irgendwie Gamma 1 von x1, x1' wählen würde, dann wäre es eben nicht garantiert, dass man eine Vielteilchenwellenfunktion findet, die dann diese Dichtematrix ergibt. Ja, stellt sich heraus, für die Einteilchendichtematrix kennt man diese Representability-Bedingungen, die besagen einfach, dass eine Spektraldarstellung alle Eigenwerte von dieser Matrix Gamma 1 im Intervall zwischen 0 und 1 liegen müssen. Für das Gamma 2 hat man bisher leider keine N-Representability-Bedingungen finden können. Ja, diese Dichtematrizen, nicht wahr, die sind also auch dann nützlich, um zum Beispiel Korrelation in Elektronen besser zu verstehen. Im Speziellen diese Zweiteilchendichtematrix, die enthält sehr viel Information über die Korrelation. Das ist dann diese Formel 33 auf Seite 39. Und nicht wahr, wenn wir also jetzt Elektronen hätten, die völlig unkorreliert wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron am Punkt X zu finden und ein anderes am Punkt Y. Das wäre einfach das Produkt von Rho X mal Rho Y. Da sie korreliert sind, ist das eben nicht der Fall. Und deshalb muss ich dann jetzt noch da diese Funktion H von XY dazu packen, die dann eben die sogenannte Pair Correlation Function ist. Und die eben also damit Informationen über die Korrelation enthält. Ja, wir können auch dann den Spin immer ausintegrieren. Das ist oft sehr nützlich. Und dann habe ich schließlich auch noch auf Seite 40 diese sogenannten natürlichen Orbitale definiert. Das sind eben gerade die Eigenfunktionen dieser Einteilchendichtematrix, die man also braucht von der Spektraldarstellung. Und die Eigenwerte von dieser Einteilchendichtematrix werden auch die natürlichen Besetzungszahlen genannt, Natural Occupation Numbers. Ja, auf Seite 41 hat es dann ein paar komplizierte Formeln, nicht wahr, die zeigen, dass man eben die Energie ausrechnen kann, wenn man die Ein- und Zweiteilchendichtematrix kennt. Aber wie gesagt, da es keine N-Representability-Bedingungen gibt, ist es in der Praxis eigentlich nicht so hilfreich. Wir sehen, alle Beiträge zur Energie die einen Einteilchencharakter haben, können ausgedrückt werden eben durch die Einteilchendichtematrix. Dagegen die Elektron-Elektron-Wechselwirkung, die natürlich eine Zweiteilchengröße ist, um die zu beschreiben, benötigt man eben dann die Zweiteilchendichtematrix. Ja, damit glaube ich, sind wir am Ende angelangt bei dieser kurzen Wiederholung des Stoffes der letzten Vorlesung. Und ich möchte jetzt also weitermachen auf Seite 44 mit diesem Hellman-Feynman-Theorem. Ja, das ist ein Theorem, das oft sehr nützlich ist, das man also für viele auf allem externe Störungen, in die man ein quantenmechanisches System reinsetzt, verwenden kann. Und ja, was besagt dieses Hellman-Feynman-Theorem? Also ich habe auf Seite 44 die erste Gleichung, nicht wahr, habe ich einfach nochmal eine Schrödinger-Gleichung hingeschrieben, h mal psi gleich e mal psi. Aber jetzt soll der Hamiltonian h von einem Parameter lambda abhängen und damit natürlich hängen auch die Wellenfunktionen, also die Eigenorbitale und die Eigenwerte, die Energie hängen natürlich dann auch von lambda ab. Ja, jetzt möchte ich wissen, wie ändert sich die Energie e von lambda als Funktion von lambda. Also ich möchte die partielle Ableitung dE von lambda nach d lambda ausrechnen in der Gleichung 40 dann. Ja, und da stellt sich heraus, es ist relativ leicht auszurechnen. Ich muss nur die Ableitung des Hamiltonians kennen. Ich muss jetzt nicht die Ableitung auch der Wellenfunktionen kennen. Nicht wahr? Die Wellenfunktionen hängen ja auch von lambda ab und man könnte meinen, dass man da vielleicht auch die Ableitung der Wellenfunktion benötigen würde. Ja, also das ist nicht der Fall. Ich tue den Beweis unten geben, der eigentlich ganz, ganz leicht ist. Nicht wahr? Wenn ich diesen Erwartungswert, also das Integral Psi Stern H Psi, wenn ich das nach lambda differenziere, dann muss ich die Produktregel verwenden und kriege natürlich zunächst einmal drei verschiedene Terme. Nicht wahr? Ein Term ist der Term, wo wir schon wissen, dass er überleben wird, wo ich die Ableitung des Hamiltonians nach lambda berechne. Aber dann habe ich auch noch zwei Terme, nicht wahr, wo die Ableitung der Wellenfunktion nach lambda vorkommt. Ja, jetzt diese Ableitung der Wellenfunktion, diese beiden Terme stellt sich heraus, die summieren sich zu Null. Ja, und wie kann man das sehen? Nicht wahr, wir wissen, h mal psi ist gleich e mal psi. Wir können also bei diesen beiden letzten Integralen hier, können wir die Energie e von lambda herausziehen und dann bleibt es einerseits das Integral übrig, psi Stern, d psi d lambda und psi nach d psi Stern nach d lambda. Ja, aber diese beiden Terme zusammen sehen wir, ist nichts anderes als die Ableitung d nach d lambda eben vom Normalisierungsintegral von phi Stern mal phi. Das ist also jetzt schon die erste Gleichung auf der Seite 45. Ja, jetzt natürlich unsere Normalisierung ist immer dieselbe, die hängt nicht von den Atompositionen ab. Und damit ist nicht wahr diese partielle Ableitung d nach d lambda vom Normalisierungsintegral, die ist natürlich 0. Und damit bleibt in der Tat nur dieser Term übrig, den wir eben schon in der Gleichung 40 ja hingeschrieben haben. Und das ist dann das Resultat eben diese sogenannte Hellman-Feynman-Gleichung oder Theorem. Ja, eine Standardanwendung des Hellman-Feynman-Theorems ist die Berechnung der Kräfte, die auf die Atomkerne wirken, wenn eben, nicht wahr, die Atomkerne eingebettet sind in irgendeine Wolke von Elektronen, wie es ja zum Beispiel in jedem Molekül oder Festkörper eben der Fall ist. Ja, was wir da ausrechnen wollen, ist also die Kraft, die auf den Atomkern wirkt, nicht wahr? Und das ist nichts anderes natürlich als die Ableitung der Energie jetzt nach dieser Koordinate. Und ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir jetzt annehmen, wir wollen also die Ableitung bezüglich der x-Koordinate vom Teilchen 1 berechnen. Ja, und dann, wenn wir das Hellman-Feynman-Theorem verwenden, nicht wahr, müssen wir also den Hamiltonian nach jetzt x1 ableiten. Und ja, da wissen wir, die Terme, die von groß R abhängen, die von also Atompositionen abhängen, das sind keine Differentialoperatoren. Das sind bloß, das ist die Wechselwirkung zwischen den Atomkernen, also dieser triviale Term, wo man hat Ci, Zi mal Zj geteilt durch den Abstand Ri minus Rj. Und natürlich, dann haben wir noch den Term, die Elektron-Ionen-Wechselwirkung, also Rj minus, also Zj geteilt durch Rj minus R1. Ja, jetzt, weil wir keinen Differentialoperator haben, nicht wahr, können wir das Phi Stern, Phi vom Hellman-Feynman-Theorem zusammenfassen und bekommen einfach die Ladungsdichte Rho von R. Ja, wenn wir jetzt ein System von mehreren Elektronen haben, nicht wahr, dann müssen wir natürlich, nicht wahr, im Energieausdruck müssen wir summieren über diese ganzen Wechselwirkungen. Und dann müsste ich also summieren des Betragsquadrat aller diese Wellenfunktionen. Aber das ist ja auch per Definition nichts anderes als die gesamtelektronische Ladungsdichte, das ist also das Rho von R1. Ja, und damit haben wir sozusagen also das erste Gleichheitszeichen da definiert in der Herleitung, die dann zu dieser Gleichung 41 führt. Und ja, jetzt können wir einfach ganz normal die Ableitung und das Integral ziehen, dann die Ableitung berechnen. Und dann ja, kommen wir zu dieser Formel 41. Und ja, die wollen wir jetzt mal uns ein bisschen genauer anschauen und interpretieren. Ja, was ist dieser erste Term? Also das ist dieses minus z1 mal das Integral Rho von R geteilt durch groß x1 minus x geteilt durch das Betrag hoch 3 von R1 minus R. Ja, das ist ja nichts anderes, nicht wahr, als die Kraft, die auf eine Punktladung wirkt, die sich am Punkt R1 befindet und die hervorgerufen wird durch eine klassische Ladungsverteilung Rho von R. Nicht wahr? Das heißt, jetzt eigentlich in dieser Formel sehen wir gar nicht mehr, dass wir ein quantenmechanisches System haben, obwohl wir hier also die Elektronen haben, die dann eben diese elektronische Dichtung Rho von R hervorrufen, ist das identisch zu der Formel, die man im rein klassischen Kontext hätte, nicht wahr, wo einfach Rho eine normale statische Ladungsverteilung wäre. Ja, und dann in dieser Gleichung 41 haben wir noch einen zweiten Term, aber der ist sogar noch leichter zu interpretieren, nicht wahr, das ist auch nichts anderes eben als die klassische elektrostatische Abstoßung zwischen geladenen Punktladungen, die eben die Ladung Z1 und Zj haben. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet jetzt, also wenn wir die Schrödinger-Gleichung gelöst haben, wenn wir diese Ladungsdichte kennen, dann können wir ganz, ganz einfach mittels dieser Gleichung 41 die Kräfte ausrechnen. Und ja, dann, wenn man die Kräfte kennt, nicht wahr, kann man natürlich die die Atome entlang diesen Kräften verschieben und kommt damit zum Beispiel in ein Minimum der Potentialenergieoberfläche. Nicht wahr? Das haben wir gesehen. Das enthält nützliche physikalische Informationen. Ja, dieses Hellman-Feynman-Theorem gilt jetzt nicht nur für die exakte Vielteilchen-Schrödinger-Gleichung. Es gilt natürlich auch für die ganz triviale Einteilchen-Schrödinger-Gleichung. Aber was für uns wichtig ist und was ich jetzt ohne Beweis einfach Ihnen sage, ist, dass die gilt auch für sämtliche Approximationen. Also wenn man die exakte Vielteilchen-Schrödinger-Gleichung approximiert, durch die Hartree-Fock-Methode oder durch Dichte-Funktionals-Methoden, dann in allen diesen Fällen gilt eben dieses Hellman-Feynman-Theorem. Ja, ab Seite 47 beginne ich jetzt ein weiteres nützliches Theorem zu diskutieren, nämlich das Virial-Theorem. Das ist auf allen nützlich, zum Beispiel um zu überprüfen, ob vielleicht ein Computerprogramm korrekt funktioniert, das eben so eine elektronische Strukturrechnung macht. Und ja, was sagt es? Das ist übrigens identisch, das Endergebnis, wie Sie gleich sehen werden, ist identisch zu dem Ergebnis, das man im klassischen Kontext erhält und das ist ein Ergebnis, was Sie vermutlich schon auch in anderen Vorlesungen kennengelernt haben. Ja, wir betrachten jetzt hier ein System wiederum aus Elektronen und Nukleonen, das sich also in seinem Minimum befindet. Das heißt also, sowohl der elektronische Grundzustand ist, also ja, der elektronische Zustand ist der elektronische Grundzustand und dann auch sei dieses Molekül also in einem Minimum der Born-Oppenheimer Potentialenergieoberfläche, also die Kräfte, die auf die Atomkerne wirken, die wir, wie wir gerade gesehen haben, mit dem Hellman-Feynman-Theorem berechnen können, die sollen jetzt auch null sein. Ja, dann natürlich, was auch immer ich mache, aufgrund des Variationsprinzips wird dazu führen, dass die Energie ansteigt. Also ich kann entweder die Wellenfunktion verändern in gewisser Weise, nicht wahr? Dann bin ich nicht mehr im elektronischen Grundzustand, das wird die Energie erhöhen. Oder ich kann jetzt eben auch die Atome irgendwie verschieben, dann bin ich nicht mehr im Minimum der Born-Oppenheimer Potentialenergieoberfläche und das wird damit auch die Energie erhöhen. Ja, ich betrachte jetzt also eine ganz spezielle Veränderung dieses Systems. Ich tue jetzt alle, das ist also dann hier oben auf Seite 47, ich tue alle elektronischen Koordinaten skalieren mit dem Faktor Lambda und alle Atomkoordinaten tue ich skalieren mit dem Faktor Lambda hoch minus 1. Ja, wenn ich jetzt diese elektronischen Koordinaten klein r skaliere, dann muss ich natürlich aufpassen mit der Normalisierung von meiner Wellenfunktion. Und ja, die erste Gleichung auf dieser Seite 47 zeigt Ihnen dann, wie ich wieder korrekt normalisierte Wellenfunktion erhalte. Ich muss also, wenn ich r durch Lambda r ersetze, dann muss ich noch die Wellenfunktion multiplizieren mit Lambda hoch 3 n halbe. Ja, das ist dann auch eine kleine Übung, noch zu zeigen, dass tatsächlich eine Transformation dieser Art wieder zu einer auf 1 normalisierten Wellenfunktion führt. Gut, dann kann ich jetzt die Energie berechnen. Ja, also ich muss jetzt verwenden hier eben dann zunächst mal diese skalierte Wellenfunktion. Und ich tue jetzt aber das alles ausdrücken hier gleich durch die Einteilchendichte-Matrix. Und im ersten Term sehen Sie, der wird multipliziert von Lambda hoch 3. Dann der zweite Term, nicht wahr? Das ist alles jetzt diese Gleichung unten auf Seite 0, auf Seite 47, also die Gleichung für E von Lambda. Der zweite Term wird dann multipliziert mit Lambda hoch 6. Der dritte wieder mit Lambda hoch 3. Und der allerletzte Term wird mit Lambda multipliziert. Ja, woher kommt es? Ja, das kommt daher, dass nicht wahr im ersten Beitrag zu E von Lambda, nicht wahr, das ist die kinetische Energie, das ist ein Einteilchenbeitrag. Und da muss ich dann alles ausintegrieren, außer eben das R1 und R1 gestrichen. Und wie wir oben sehen, nicht wahr, sozusagen jede Variable R gibt einen Beitrag von Lambda hoch 3 halbe. Und wenn ich das zweimal habe, Lambda hoch 3 halbe, Lambda hoch 3 halbe, bekomme ich halt das Lambda hoch 3, diesen ersten Term. Genauso beim zweiten Term, nicht wahr, da sehen Sie, geht jetzt die Zweiteilchendichte-Matrix ein. Das heißt, da muss ich alles ausintegrieren, also außer eben R1 gestrichen, R2 und R2 gestrichen. Und damit habe ich vier Variablen, habe ich also viermal einen Term, Lambda hoch 3 halbe und dann bekomme ich eben das Lambda hoch 6 etc. Ja, jetzt, okay, im nächsten Schritt tun wir jetzt einfach eine Variablensubstitution machen, eine neue Variable einführen, die gleich Lambda von R ist. Und dann, ja, wenn man das einsetzt und diese ganze Rechnung durchzieht, ja, dann bekommt man diese erste Gleichung auf Seite 48. Und ja, wenn man sich das dann genau anschaut nach dieser Variablen-Substitution, findet man, dass dieses E von Lambda, das ist eigentlich die ursprüngliche kinetische Energie, nur multipliziert mit Lambda Quadrat. Und es ist die ursprüngliche potenzielle Energie, nur multipliziert mit Lambda. Ja, und dann haben wir gerade gesagt, nicht wahr, was immer wir machen, jede Veränderung, die wir hervorrufen, wird zu einer Erhöhung der Energie führen. Das heißt also, wenn Lambda gleich 1 ist, dann muss ich ein Minimum, muss diese Funktion E von Lambda ein Minimum annehmen. Was natürlich bedeutet, dass wenn ich jetzt also die partielle Ableitung der Energie nach Lambda berechne, und dies auswerte am Punkt L gleich 1, dann muss das 0 sein, nicht wahr? Und wenn ich das mache, dann bekomme ich eben zweimal die kinetische Energie plus einmal die potenzielle Energie, nicht wahr? Die Summe von diesen beiden muss 0 sein. Ja, wenn ich dann noch ausnutze, dass ja die Gesamtenergie, totale Energie, die Summe ist der kinetischen Energie und der potenziellen Energie, dann kann man auch schreiben, das ist dann das Endresultat, unsere Formel 42. dann kann man schreiben, dass die Energie gleich minus der kinetischen Energie ist und dass das gleich sein muss ein halbmal der potenziellen Energie. Ja, also das ist jetzt dieses sogenannte Virialtheorem, nicht wahr? Und wenn Sie jetzt eben die kinetische und potenzielle Energie klassisch berechnet hätten, dann würde genau dasselbe Theorem gelten. Ja, das ist nützlich, wenn man also eine Rechnung macht, kann man überprüfen, ob das gilt. Im Gegensatz zum Hellman-Feynman-Theorem gilt dieses Virialtheorem leider nicht exakt, wenn man Näherung macht. Also wenn man zum Beispiel eine Dichtefunktionalsrechnung macht, dann ist es nicht mehr exakt erfüllt, aber ist typischerweise noch näherungsweise erfüllt. Auf Seite 49 führe ich jetzt die Slater-Determinanten ein. Ja, wir haben ja gesehen, die elektronische Wellenfunktion muss antisymmetrisch sein. Und Slater-Determinanten sind jetzt ein sehr eleganter Weg, um zu garantieren, dass unsere Wellenfunktion eben antisymmetrisch ist. Aus diesem Grund beruhen eigentlich praktisch alle Rechenmethoden, bei denen man wirklich versucht, die Vielteilchen-Wellenfunktion zu berechnen, aus solchen Slater-Determinanten. Ja, im allereinfachsten Fall, das ist dann die Gleichung 43, schreibe ich einfach meine Vielteilchen-Wellenfunktion jetzt als eine Summe von solchen Slater-Determinanten. Also ich habe hier gewisse Expansion Coefficients, diese CL, dann habe ich diesen Normalisierungsfaktor 1 über n Fakultät und dann habe ich eben diese eigentliche Slater-Determinante. Ja, diese Slater-Determinante baut man immer auf orthonormalen Einteilchen-Orbitalen auf. Also diese Konstruktion der Slater-Determinante ist eben damit auch ein Weg, wie man von Einteilchenorbitalen dann wirklich zu einer Vielteilchen-Wellenfunktion kommt. Ja, wenn ich jetzt also n Elektronen habe, dann ist das eine n mal n Determinante. Und ja, ich muss jetzt hier irgendwelche Einteilchenorbitale reinsetzen und ich habe den jetzt mal eben Index gegeben i1 bis in. Was für Arten von Orbitalen man da verwendet, werden wir später noch diskutieren. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Typischerweise verwendet man da die Lösung des Hartree-Fock-Problems. Ja, diese sogenannten Spin-Orbitale, also Einteilchen-Spin-Orbitale, die man verwendet, um die Slater-Determinante aufzubauen, können im allgemeinsten Form ein Spin-Orbital sein. Das ist also die letzte Gleichung auf Seite 049, das heißt, ich habe ein phi j von x. Das kann jetzt aus einem räumlichen Anteil bestehen, phi j alpha für Spin-Up-Elektronen mal dann alpha von s, der Spinor eben für die Up-Elektronen und dann einem zweiten, typischerweise verschiedenen, eben räumlichen Anteil phi beta für die Spin-Down-Elektronen. In meisten Fällen allerdings nimmt man an, dass solch eine dass so ein Orbital, das in die Slater-Determinante eingeht, entweder nur Spin-Up- oder Spin-Down-Elektronen beschreibt. Ja, jetzt das Entscheidende ist, nicht wahr, mir diese Darstellung garantiert, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch ist. Und das kann man ganz leicht sehen. Das wird auf Seite 50 gezeigt. Nicht wahr? Sie sehen hier, ich habe eine Wellenfunktion, die von x1 bis xn abhängt. Und da habe ich dann irgendwo eben die Variablen x1 und xj. Und ja, Sie sehen dann die dazugehörige Slater-Determinante, wo eben jetzt, nicht wahr, in der Linie i, nicht wahr, das Argument eben xi ist und in der j-Linie ist das Argument für diese ganzen Einteilchen Wellenfunktion ist eben ij, xj. Ja, wenn ich jetzt diese beiden Zeilen, also die xi und xj enthalten, vertausche, nicht wahr? Dann wissen wir gemäß den Regeln für Determinanten, dass sich damit eben das Vorzeichen umdreht. Dann habe ich also minus diese Determinante und damit sehen wir, haben wir minus diese Wellenfunktion, wo jetzt eben xi und xj vertauscht sind. Also in der Tat, nicht wahr? Wenn wir unsere Wellenfunktion entweder als eine einzelne Slater-Determinante schreiben oder eben auch als eine Summe von Slater-Determinanten, dann ist es garantiert, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch ist. Ja, wenn wir nochmal kurz zurückgehen auf die Gleichung 43, da auf der Seite 49, dann sehen wir jetzt hier, nicht wahr? Also die Wellenfunktion wird geschrieben als als eine Summe von Slater-Determinanten. Und ja, wenn man diesen Ansatz macht, dann spricht man auch oft von einer Configuration Interaction-Rechnung. Und man bezeichnet eben dann oft eine Slater-Determinante als Konfiguration, weil man kann also sozusagen das so interpretieren, dass man sagt, ja, man besetzt diese Einteilchen-Orbitale, die hier in dieser Slater-Determinante vorhanden sind. Und wenn man dann eben verschiedene Orbitale besetzt, dann hat man sozusagen verschiedene elektronische Konfigurationen. Nicht wahr? Wenn wir irgendwie Orbitale haben, die atomähnlich sind, dann könnte man zum Beispiel irgendwie ein Elektron in ein 2s-Orbital reinsetzen oder ein 2p-Orbital, und es wären dann eben verschiedene elektronische Konfigurationen, die eben dann durch verschiedene Slater-Determinanten beschrieben werden. Ja, jetzt diese Slater-Darstellung garantiert also, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch ist. Aber ein anderes Problem, das wir hatten mit diesen Wellenfunktionen, ist, dass sie hochdimensional sind und dass man sie damit zum Beispiel nicht irgendwie auf dem Grid darstellen kann. Und die Frage ist jetzt, diese Darstellung mittels Slater-Determinanten, hilft diese sogenannte Curse of Dimensionality verschwinden zu lassen? Ja, die Antwort ist leider nein, und das kann man folgendermaßen sehen. Wenn ich jetzt diese Argumente sind auf Seite 51, wenn ich jetzt groß M Einteilchenorbitalen habe, phi i und n Elektronen, dann kann ich mir überlegen, wie viele Slater-Determinanten kann ich jetzt mit diesen M-Orbitalen aufbauen. Ja, und da die Lösung ist, nicht wahr, das erste Orbital, das ich zum Aufbau meiner Determinante verwenden will, habe ich natürlich dann groß M-Möglichkeiten. Fürs zweite Elektron habe ich nur noch M-1-Möglichkeiten, fürs dritte dann nur noch M-2 etc. Aber dann wissen wir auch, nicht wahr, dass bei einer Determinante hängt das Ergebnis, also betragsmäßig hängt das Ergebnis nicht davon ab, wie man die Zeilen oder Spalten anordnet. Und das heißt, ich kann auch hier durch n Fakultät teilen. Trotz alledem, wenn man sich dann überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es, nicht wahr, dann erhält man diesen Binomialkoeffizienten. Man erhält also m Fakultät geteilt durch m minus n Fakultät mal n Fakultät. Ja, jetzt, wenn m groß wird, wenn ich eine große Anzahl von Orbitalen habe, und das brauche ich natürlich, wenn ich viele Determinanten bilden will und damit genau rechnen will, dann sehen wir auch, dass das wieder steigt, also faktoriell an, das heißt schneller sogar als exponentiell. Und das heißt also auch wieder, habe ich ein Problem. Wenn ich so eine Rechnung mache, dann muss ich im Prinzip eine gigantisch große Anzahl von Determinanten mitnehmen. Ja, als letztes auf dieser Seite 51 wird jetzt demonstriert, dass diese Slater-Determinanten jetzt auch aufeinander orthogonal stehen, nicht wahr? Wir haben also, wenn wir orthogonale Einteilchenwellenfunktionen verwenden für diesen Aufbau der Slater-Determinante, dann ist auch wiederum diese Slater-Determinante ein orthonormales Basisset. Natürlich jetzt ein Basisset eben in diesem 3n-dimensionalen Raum. Ja, wenn wir jetzt so eine Slater-Determinante haben, wenn wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen zu dieser Formel 43, nicht wahr, dann sehen wir, wir müssen n verschiedene Indizes uns herauspicken, um eben aus diesem Set von Einteilchenorbitalen, das wir zur Verfügung haben, m auszuwählen. Ja, wir führen jetzt ein hier, was ich nenne, einen Composite-Index, nicht wahr, ein Groß-I, das dann besteht aus dem klein i1 bis klein in, nicht wahr? Also wenn ich diese Indizes habe, dann ist ja meine Determinante wohl definiert. Ja, wenn wir dann zurückgehen, oder vielmehr vorgehen, wieder auf die Seite 51, ja, dann zeige ich hier, nicht wahr, dass das Integral Delta x1 bis Delta xn eben von phi i, wobei das jetzt ein großes i ist, nicht wahr, mal phi j, das soll ein Delta IJ ergeben, wobei also I und J jetzt immer diese Composite-Indizes sind. Ja, warum ist es so? Also zunächst kann man mal eigentlich leicht sehen, also wenn dieser Composite-Index I verschieden ist von dem Composite-Index J, dann, ja, was passiert dann? Oder fangen wir mal folgendermaßen an. Also wir haben jetzt nicht mal diese Eines-Leder-Determinante, wenn wir die wirklich ausschreiben würden gemäß den Regeln, wie man im Determinanten berechnet, nicht wahr, dann hätte ich n Fakultät Terme. Ich habe jetzt hier bloß hingeschrieben zwei Terme, die ersten zwei, nicht wahr, die man erhalten wird, wenn man die Determinante ausmultipliziert. Und das, nicht wahr, diese erste Klammer, die einfach zwei Terme enthält, das sind die ersten zwei Terme von dieser Wellenfunktion phi i, groß i. Und dann die zweite Klammer, die auch wiederum nur zwei Terme enthält, nicht wahr, das sind die ersten zwei Terme von dieser Wellenfunktion phi j. Ja, jetzt hier, ich habe nur zwei Terme hingeschrieben, nicht wahr? In Wirklichkeit gibt es n Fakultät Terme. Und natürlich, wenn ich die zwei Klammern jetzt ausmultipliziere, dann würde ich sogar im Prinzip n Fakultät im Quadrat verschiedene Terme bekommen. Ja, wenn man jetzt sich mal überlegt, so ein Term, der also einen Anteil aus der ersten Klammer enthält und einen Anteil aus der zweiten Klammer, dann sieht man, wenn dieser Composite-Index I nicht identisch ist zum Composite-Index J, dann muss das Integral da drüber notwendigerweise 0 ergeben, weil wir werden immer ein Einteilchen-Orbital haben, nicht wahr, das dasselbe Variable hat, zum Beispiel x1, aber eben zwei mit zwei verschiedenen Orbitalen. Und diese Einteilchen-Orbitale sind ja per Definition orthogonal. Das heißt also, wenn ich dann über diese Variable x1 integriere, gibt es 0 und damit auch 0 mal irgendwas und das ist natürlich dann 0. Ja, dagegen, wenn jetzt diese beiden Composite-Indizes groß i und groß j, wenn die identisch sind, dann sehen wir zumindest immer, dass der erste Term der ersten Klammer multipliziert mit dem ersten Term der zweiten Klammer oder dann eben auch der, die anderen Terme, wenn man die miteinander multipliziert, nicht wahr, dann bekommt man immer phi i1 von x1 mal phi i1 von x1 etc. Also immer zur selben Variablen xi habe ich immer dieselbe Wellenfunktion mal im Quadrat, nicht wahr? Und das ist per Definition 1. Und damit sehen wir, dass wir auf diese Art und Weise in der Tat, nicht wahr, die Cross-Terme fallen dann wieder weg, weil dann natürlich immer für eine gegebene Variable, zum Beispiel x1, man verschiedene Einteilchen-Orbitale hat. Aber die ganzen sozusagen Diagonalterme, die bleiben übrig. Ich habe dann also n Fakultät-Terme, die 1 sind. Und das hebt dann auf diese 1 über n Fakultät von der Normierung. Und ich bekomme dann in der Tat hier dieses Delta IJ. Also das ist eine wichtige Beobachtung, nicht wahr? Also auch diese Vielteilchen-Basisfunktion sozusagen, die auf den Slater-Determinanten beruhen, die bilden eben, wie gesagt, ein orthonormales Set von Orbitalen. Ja, jetzt, wenn man eine sogenannte Configuration in der Action-Rechnung macht, nicht wahr, dann will man in gewisser Weise berücksichtigen, wie diese verschiedenen Konfigurationen, also diese verschiedenen Determinanten miteinander wechselwirken. Ja, das ist konzeptionell relativ einfach, nicht wahr? Das ist dann eben diese sogenannte Configuration in der Action-Methode, die dann auf Seite 52 diskutiert wird. Also ich fange hier an, einfach wieder mit meiner vielteiligen Schrödinger-Gleichung, h mal psi mal gleich epsilon psi, und dann zusammen mit dem Ansatz, den wir vorher gesehen haben, nicht wahr, Gleichung 44, also nochmal hier, dieses phi groß j ist jetzt eben eine Abkürzung für eine Slater-Determinante, nicht wahr? Und j ist wieder dieser Composite-Index, den wir eben gerade schon diskutiert haben. Ja, und dann kann man eigentlich genau dasselbe machen, was man in der einteiligen Quantenmechanik auch macht. Man setzt diesen Ansatz jetzt, diese Gleichung 44, in die Schrödinger-Gleichung ein, tut dann von links mit phi i multiplizieren und integrieren und nützt dann eben aus die Orthogonalität von phi i und phi j und erhält dann auf diese Art und Weise diese Gleichung 45. Ja, hier sehen wir im Prinzip, das ist einfach wieder ein Eigenwertproblem, nicht wahr? Wir haben diese Matrix HCI, CI soll bedeuten Configuration in the Action, und wenn ich die multipliziere, eben mit diesem Vektor CJ, dann erhalte ich E Energie mal wiederum den Vektor. Ja, jetzt hier diese Configuration in the Action Matrix-Elemente, nicht wahr, die sind in der letzten Gleichung auf dieser Seite 52 gegeben und ist eigentlich auch wieder ganz trivial, das ist also formal völlig analog zum Einteilchenfall, nicht wahr, diese Matrix-Elemente sind gegeben durch Psi H Psi. Ja, jetzt formell ist es identisch, aber diese Matrix-Elemente Psi I H Psi J, die sind natürlich jetzt viel schwieriger zu berechnen, nicht wahr? Weil dieses Psi I und dieses Psi J sind ja beides Determinanten. Ja, zum Glück gibt es ja jetzt da diese sogenannten Slater-Compton-Rules, die uns jetzt dann die Regeln geben, wie man diese Matrix-Elemente berechnen kann. Im Prinzip kann man diese Matrix-Elemente verstehen auf dieselbe Art und Weise, wie wir die Orthogonalität hergeleitet haben. Aber es ist ein ganzes Stück komplizierter und deshalb werde ich jetzt hier nicht die Herleitung geben, sondern bloß das Ergebnis. Ja, zunächst mal gleich die gute Nachricht ist, dass die meisten von diesen Matrix-Elementen sind Null. Lediglich in 3 Fällen hat man Matrix-Elemente, die von Null verschieden sind. Und das ist der Fall, das ist dann die Gleichung 46, wenn eben der Composite-Index I gleich J ist. Nicht wahr? Dann bekommt man diese Gleichung. Wir sehen hier, wir haben also eine Summe über die Einteilchenbeiträge und dann eben eine Doppelsumme über diese Zweiteilchenbeiträge. Ja, wenn jetzt I und J um einen Index sich unterscheiden, dann gilt hier die Formel 74. Und dann schließlich noch, wenn I und J sich um 2 Indizes unterscheiden, ja, dann haben wir hier die Formel 48 und in allen anderen Fällen, wie ich gesagt habe, sind die Matrix-Elemente 0. Ja, ich habe jetzt hier Abkürzungen eingeführt, diese eckigen Klammern. Das sind also gebräuchliche Abkürzungen. Also wir haben hier unten, nicht wahr, die letzten 2 Formeln. Wir haben diese Abkürzung, eckige Klammer auf, I, H, J, eckige Klammer zu. Und das ist eben nichts anderes als ein Einteilchen-Matrix-Element. Also wir haben hier dann eine Einteilchen-Wellenfunktion phi i und eine Einteilchen-Wellenfunktion phi j und dazwischen eben die Einteilchen-Beiträge von unserem Hamiltonian, also die kinetische Energie und die Wechselwirkung mit den Atomkernen. Ja, dann die nächste Abkürzung, die ich eingeführt habe, ist dieses IJKL, auch wieder in eckigen Klammern. Das sind dann diese sogenannten Electron Repulsion Integrals. Und ja, es wird gezeigt in dieser Gleichung 50, wie die definiert sind. Ja, also wir sehen, das sind alles Einteilchen-Matrix-Elemente, die kann man relativ leicht berechnen. Und dann stellt sich es eben heraus, nicht wahr, gemäß dieser Formel dann 46 bis 48, dass man diese Vielteilchen, diesen Vielteilchen-Hamiltonian, diese sogenannte Configuration in der Action Matrix, dann mit diesen Slater-Compton-Regeln berechnen kann. Ja, wenn ich jetzt eben diesen Configuration in der Action-Ansatz mache, also zum Beispiel diese Gleichung 44, nicht wahr, dann, wie wir gerade schon gesehen haben, wird man eine große Anzahl von Determinanten haben. Es stellt sich in der Tat heraus, dass wenn man in der Praxis solche Configuration in der Action-Rechnung macht, dass man dann sehr oft größenordnungsmäßig mehrere Milliarden solcher Slater-Determinanten verwendet. Das heißt also, diese Summe in Gleichung 44, nicht wahr, dieses J wird über mehrere Milliarden Werte laufen. Ja, und da ist es natürlich, wenn dann also das bedeutet im Prinzip, nicht wahr, dass unsere Configuration Interaction Matrix eigentlich die Dimension hat irgendwie 1 Milliarde mal 1 Milliarde. Das könnte man natürlich nie abspeichern, aber dadurch, dass man diese Slater-Compton-Regeln hat, weiß man eben, dass der Großteil dieser ganzen Matrix-Elemente 0 ist Und die Matrix-Elemente, die von 0 verschieden sind, das sind eben nicht so wahnsinnig viele, die kann man dann zum Glück noch abspeichern. Ja, damit haben wir jetzt alle Elemente, die wir brauchen für eine sogenannte Configuration Interaction Rechnung. Ja, wir fangen einfach an mit einem orthonormalen Set von Einteilchenorbitalen. Wie gesagt, in der Praxis sind es meistens die Hartree-Fock-Orbitale. Und dann suche ich jetzt einfach diese Expansion Coefficients, die ich groß C, groß J genannt habe, zum Beispiel in Gleichung 44, die Energie minimisieren. Ich kann also auch hier wieder, nicht wahr, entweder das Problem als ein Diagonalisierungsproblem betrachten oder eben als ein Minimisierungsproblem. Die Lösung wird also dann, wie ich schon gesagt habe, einfach sozusagen ein Vektor sein, ein Vektor der Länge einiger Milliarden, der dann diese ganzen Koeffizienten dieser Slater-Determinanten enthält. Ja, jetzt hängt natürlich die Qualität, nicht wahr, von so einer Configuration Interaction Rechnung, wird natürlich davon abhängen, was für Einteilchenorbitale ich nehme, um diese Slater-Determinanten aufzubauen. Ja, da gibt es natürlich oft gewisse Regeln, vielleicht was besser ist oder schlechter ist, aber man kann das auch systematisch machen und man kann sagen, ja, basierend auf dem Variationsprinzip tue ich jetzt nicht nur versuchen, ein Set von CJs zu finden, die Energie minimisieren, sondern ich versuche jetzt auch noch ein Set von Einteilchenorbitalen zu finden, die dann die tiefstmögliche Energie ergeben. Das bedeutet natürlich, dass man dann gewisse Gleichungen noch braucht für diese Orbitale, die man verwendet, um die Slater-Determinanten aufzubauen, aber solche Gleichungen kann man herleiten. Und dann nennt sich diese Methode Multi-Reference Self-Consistent Field Methode. Nicht wahr? Also der Unterschied ist hier nochmal, man hat wesentlich mehr Freiheitsgrade. Man hat jetzt nicht nur diese Koeffizienten CJ, sondern eben man hat auch noch als Freiheitsgrade die gesamten Orbitale, die man verwendet, um die Slater-Determinanten aufzubauen. Ja, ein ganz spezieller Fall von dieser Multi-Reference Self-Consistent Field Methode ist natürlich der, wo man bloß eine einzige Determinante hat, nicht wahr? In dem Fall ist der Koeffizient natürlich der einzigste Koeffizient, muss 1 sein aufgrund der Normalisierung. Und dann in diesem Fall kann man also nur noch die Orbitale optimieren. Und ja, das ist dann eben die berühmte Hartree-Fock-Methode, die dann eigentlich im Bereich der Chemie auch sehr oft Self-Consistent Field Methode genannt wird, also SCF. Nicht wahr? Und um sie zu unterscheiden eben von diesem Multi-Reference SCF, wo man dann mehrere Determinanten verwendet. Ja, natürlich im Prinzip ist es besser, nicht wahr? Wenn man mehrere Freiheitsgrade hat, dann kann man natürlich eine Wellenfunktion finden, die eine tiefere Energie liefert und damit besser ist. Aber man hat natürlich zusätzliche Rechnungen. Und es ist dann nicht immer ganz offensichtlich, ob es besser ist, vielleicht etwas weniger Slater-Determinanten zu haben, die dann aufgrund von optimalen Orbitalen aufgebaut worden sind, oder ob es vielleicht besser ist, doch vielleicht einfach mehr Slater-Determinanten zu verwenden, das heißt eine normale CI-Rechnung zu machen, wo man dann eben nur die Koeffizienten CJ finden muss. Im nächsten Teil, jetzt der auf Seite 55 startet, möchte ich nochmal ganz kurz Eigenschaften vom Spin wiederholen. Ja, Sie wissen natürlich, es gibt den SZ-Operator, der die Z-Komponente des Spins sozusagen uns liefert. Und wenn ich jetzt ein Vielteilchensystem habe, das ist dann die erste Formel oben auf der Seite 55, dann ist dieser Spin ist auch wieder eine Einteilcheneigenschaft. Das heißt, wenn ich den Spin groß SZ des Gesamtsystems haben will, dann muss ich einfach schauen, was ist die Summe der Spins sozusagen von diesen einzelnen Elektronen. Ja, also auf diese Art und Weise kann ich den Übergang also machen von einem Einteilchenschema zu einem Vielteilchenschema. Das kann ich natürlich machen, nicht nur für das SZ, sondern auch für das SX und SY. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eben auch noch definieren, dieses große S Quadrat, was dann eben die Summe ist von SX Quadrat, XY Quadrat und SZ Quadrat. Gut, ja, unser, wenn wir einen nicht relativistischen Hamiltonian betrachten und das werden wir die ganze Zeit in diesem Kurs machen, dann gibt es in diesem Hamiltonian gibt es keine Spinvariablen. Das heißt also, der Hamiltonian kommutiert mit diesen Spinoperatoren und das wiederum bedeutet, nicht wahr, dass unsere Lösung der Schrödinger-Gleichung, es muss eine Eigenfunktion sowohl von SZ als auch von S² sein. Ja, auf den nächsten paar Seiten habe ich jetzt noch mal ganz kurz wiederholt die wichtigsten Formeln. Wenn man ein einziges Elektron mit Spin hat, ich glaube, ich tue das jetzt gar nicht groß besprechen, nicht wahr? Sie wissen, man hat ein Alpha-Spinor, der ein, sagen wir mal, Spin-Up-Elektron beschreibt und ein Beta-Spinor, der ein Spin-Down-Elektron beschreibt. Den kann man schreiben als Vektoren, als 1, 0 und 0, 1. Und dann gibt es, nicht wahr, die Pauli-Spin-Operatoren, Spin-Matrizen, diese 2x2-Matrizen, die ich hier auch nochmal hingeschrieben habe, nicht wahr, die Eigenschaften haben, dass die SZ-Spin-Matrize sozusagen den Spin nicht flippt, während die beiden anderen Matrizen, die tun den Spin flippen, nicht wahr? Und ja, was dann eventuell noch nützlich ist und neu in unserem Zusammenhang, ist jetzt hier auf Seite 57, wie ich ja glaube ich schon auch gesagt habe in der Vorlesung, nicht wahr? Wenn wir irgendwie über Spin summieren, dann schreiben wir da typischerweise ein Integral hin. Und ja, das habe ich also, dieses Integral habe ich hier auch nochmal hingeschrieben, oben auf Seite 57. Wir haben jetzt also ein Sigma I von S mal Sigma J von S, nicht wahr? Also dieses Sigma kann dann entweder eben ein Alpha sein oder ein Beta. Und ja, dieses Integral ist, wie gesagt, mathematisch gesehen natürlich kein Integral, sondern ist einfach eine Abkürzung für das, was da drunter steht, nicht wahr? Eine Abkürzung für Sigma I von minus 1/2 mal Sigma J von minus 1/2 plus Sigma I von 1/2 mal Sigma J auch von 1/2. Ja, jetzt können wir hier die alle möglichen Fälle betrachten, nicht wahr? Wir können sagen, Sigma I ist gleich Alpha, Sigma J gleich Beta, etc. etc. Und dann einfach die Eigenschaften ausnutzen von den Alpha- und Beta-Spinoren. Nicht wahr? Und dann sehen Sie tatsächlich, in diesen vier Fällen bekommt man 0, 0, 1, 1 als Endergebnis raus. Und das bedeutet dann in der Tat, nicht wahr, formell verhalten sich diese Spinoren wie orthogonale Funktionen. Das heißt also, dieses Integral Sigma I von S mal Sigma J von S ds, das ist wirklich ein Delta IJ, ein Kronecker. Gut, ja, was jetzt wichtig ist, ist hier auf Seite 58 dieses Theorem. Das sagt, dass also eine Slater-Determinante ist eine Eigenfunktion von SZ, wenn alle ihre Orbitale entweder von der Form sind, dass ich einen räumlichen Anteil habe, mal einen reinen Spin-Up-Anteil oder eben einen räumlichen Anteil, mal einen reinen Spin-Down-Anteil. Also ich darf keine Mischung von Spin-Up und Spin-Down haben. Ja, das kann man relativ leicht beweisen. Das wird dann ein bisschen weiter unten gezeigt. Also ich tue jetzt diesen SZ-Operator anwenden auf meine Slater-Determinante. Und wie gesagt, dieser SZ-Operator ist ja die Summe über die klein sz von allen Elektronen i. Ja, ich schreibe jetzt wieder hin hier meine Slater-Determinante. Ich tue die ausmultiplizieren. Und wie auch schon vor kurzem, ich habe hier natürlich im Prinzip n-Fakultät Terme, aber ich habe jetzt bloß die ersten zwei Terme hingeschrieben. Ja, wenn ich jetzt diese Summe klein sz von i auf den ersten Term anwende, was bekomme ich da? Ja, also wenn dies Sigma i1 von s1, wenn das eine Alpha-Funktion ist, dann bekomme ich natürlich ein 1/2, wenn das eine Beta-Funktion ist, bekomme ich minus 1/2. Und ich nenne das jetzt mal dann diese Eigenwerte, nenne ich jetzt, tue ich nicht schreiben plus oder minus 1/2, sondern ich nehme die Lambda i1. Also da bekomme ich ein Lambda i1. Wenn ich dann das SZ von 2 anwende, dann muss ich schauen, nicht wahr, was ist das Sigma i2? Und ja, das kann plus oder minus 1/2 sein. Und diese Größe nenne ich jetzt eben mal Lambda I1. Ja, dann sehen Sie auf diese Art und Weise, also wenn ich jetzt diesen Groß-SZ-Apparat auf den ersten Term der Wellenfunktion anwende, dann bekomme ich Lambda I1 plus 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 Lambda I2 plus plus bis Lambda In als Vorfaktor. Ja, was passiert jetzt, wenn ich den SZ-Operator jetzt auf den zweiten Term anwende? Ja, dann sehen wir, wenn ich den Spin-1-Operator anwende, dann habe ich hier Sigma I2. Ich habe jetzt nicht mehr Sigma I1, sondern ich habe Sigma I2, nicht wahr? Das gibt also ein Lambda I2. Und dann, wenn ich es auf die anderen anwende, bekomme ich diese ganzen anderen Lambdas. Und wir sehen, wir haben dann wieder die Summe über alle Lambdas, bloß jetzt die Reihenfolge in der Summation hat sich geändert. Ja, hier in der Gleichung habe ich dann im Endeffekt gleich wieder die gleiche Summationsreihenfolge hingeschrieben, also immer Lambda I1 plus plus bis Lambda In. Ja, und das darf ich auch machen, ich war bei einer Summe, ist es egal, in welcher Reihenfolge ich aufsummiere. Und damit sehen wir, dass also jeder dieser N-Fakultät-Terme wird eben diesen Faktor Lambda I1 plus plus bis Lambda In liefern. Und das heißt in der Tat jetzt also wenn ich den SZ-Operator auf meine Wellenfunktion anwende, dann bekomme ich die Wellenfunktion zurück, eben multipliziert mit dieser Summe Lambda I1 plus plus bis Lambda In. Ja, und damit in der Tat sehen wir, ist diese Wellenfunktion ist eine Eigenfunktion des SZ-Operators, nicht wahr? Und der Eigenwert von diesem SZ-Operator ist eben einfach die Summe von den ganzen einzelnen Spins der einzelnen Elektronen. Ja, auf Seite 59 werden jetzt sogenannte Closed-Shell-Systeme besprochen. Das ist in der Praxis eine sehr wichtige Klasse von Systemen. Und das sind also Systeme, die aus einer geraden Anzahl von Elektronen bestehen. Und diese Elektronen, die treten paarweise auf im Sinne, dass immer ein Spin-Up- und ein Spin-Down-Elektron dasselbe räumliche Orbital haben. Ja, diese korrespondierende Slater-Determinante ist dann auf Seite 59, wird die gezeigt, nicht wahr? Und Sie sehen jetzt hier, wenn wir über die erste Zeile gehen, nicht wahr, da habe ich Phi von I1 mal Alpha von N1. Und dann dasselbe, nochmal dasselbe Phi von I1, aber jetzt eben mal Beta, nicht wahr? Also wir sehen, wenn wir jetzt ein System von N Elektronen haben, brauchen wir bloß N halbe Einteilchenorbitale, um diese Slater-Determinante aufzubauen. Ja, solch eine Determinante, das kann man zeigen, das ist dann übrigens eine Übung, die Sie machen sollen, die ist jetzt eine Eigenfunktion sowohl von SZ als auch von dem S-Quadrat-Operator, beide mit Eigenwert 0. Ja, das ist dann, was man auch in der Chemie oft nennt, ein Singlet State. Ja, das sind die einfachsten Systeme, die man handhaben kann. Wenn wir jetzt ein System haben, wo eben der Eigenwert des S-Squared-Operators nicht 0 ist, dann ist die Sache wesentlich komplizierter. Es stellt sich heraus, in diesem Fall braucht man immer eine Linearkombination von Determinanten, um eine Eigenfunktion von dem S-Quadrat-Operator zu erhalten. Also mit einer einzigen Determinante kann man nicht auch noch gleichzeitig eine Eigenfunktion dann vom S-Quadrat und natürlich auch SZ-Operator erhalten. Das bedeutet natürlich auch, dass die verschiedenen Theorien, die wir dann in Kürze behandeln werden, wo die Wellenfunktion bloß durch eine einzige Determinante approximiert wird, dass die natürlich Probleme haben, diese Spin-Multiplizität richtig zu beschreiben. Was die Hausaufgaben anbelangt, werden bis zum nächsten Abgabetermin dann fällig alle Aufgaben bis auf Seite 59, diese bisschen schwierigere Aufgabe auf Seite 60, nicht wahr, wo sie zeigen sollen, dass so eine Determinante auch eine Eigenfunktion von S Quadrat ist, die werden wir noch ein bisschen aufheben. Also alle Aufgaben bis zur Seite 59, wobei also die letzte Aufgabe ist ja nicht auf der Seite 59, sondern wenn ich das richtig sehe, wo ist die? Ja, das scheint mir das auf Seite 47, die letzte Aufgabe.